Okay. Die Regierung ist im Amt und die ersten Maßnahmen sind von Gerichten bereits gekippt worden. Auf Seiten der CDU tut man so, als wäre nichts, aber das ist ja das Schöne am Rechtsstaat. Ein Urteil gilt auch, wenn der Verurteilte nichts davon wissen möchte. Was ist sonst noch passiert? Es hat nach Wochen in Berlin mal wieder geregnet. Der Kulturminister möchte Digitalunternehmen besteuern und das bürgerliche Deutschland ärgert sich über einen Pullover der Sprecherin der Grünen Jugend. Man könnte meinen, so schlimm sind die Probleme gar nicht, vor denen wir stehen. Ist natürlich Unsinn. Die Welt ist seit Monaten am Limit. Der Präsident der USA treibt weiter sein Unwesen. Die Kriege gehen weiter und wir reißen einen Hitzerekord nach dem anderen. Und dem Klima ist es irgendwie auch egal, ob wir so tun, als gäbe es die Klimakatastrophe nicht. Mein Name ist Max Czollek und ich bin dafür da, dass hier keiner zur Ruhe kommt. Außerdem bin ich der Host dieses Podcasts. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wem gehört Deutschland? Das wissen wir nämlich immer noch nicht, darum fragen wir einfach weiter. Heute begrüße ich als mein Gast Kelly Laubinger. Kelly, schön, dass du da bist.
Hallo Max, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ey, bevor wir gleich ins Gespräch miteinander kommen, stelle ich dich noch mal kurz vor. Kelly Laubinger ist unter anderem nämlich ehemalige Vorsitzende der Bundesvereinigung der Sinti und Roma, Geschäftsführerin der Sinti-Union Schleswig-Holstein und Aktivistin. Sie ist als Vertreterin im schleswig-holsteinischen Landtagsbeirat zur Aufarbeitung der Geschichte der Sinti und Roma sowie im Landtagsgremium zu Fragen der deutschen Sinti und Roma aktiv. Sie arbeitet vor allem zu den Themen, die Sinti und Roma betreffen, zum Beispiel Antirassismus, Empowerment, Erinnerungskultur, Geschichte sowie politische Entwicklung von Strategien zum Schutz der Minderheit der Sinti und Roma. Kelly, direkt rein ins Thema. Schön auch, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Wie bist du denn überhaupt zum Aktivismus gekommen?
Ja, nicht freiwillig. Also ich habe eigentlich viele Jahre als Erzieherin gearbeitet, unter anderem in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen. Und ich hatte eigentlich nie vor, die Arbeit zu tun, die ich jetzt mache. Es war auch gar nicht vorhergesehen. Also ich bin ja Enkelin von Holocaust-Überlebenden und eigentlich wurden wir über Generationen so erzogen, dass wir gar nicht nach außen gehen. Nicht, dass wir uns nicht als Sinti vorstellen, das war unvermeidbar in einer Kleinstadt, aber dass wir uns als Sinti nicht ins Schaufenster stellen, also das war nicht vorgesehen. Und ja, also ich wurde politisiert durch Black Lives Matter. Ich habe nach dem Mord an George Floyd ganz viele Bücher gelesen, unter anderem deins, das ich aber zuerst nicht verstanden habe und mehrmals lesen musste, weil ich zu dem Zeitpunkt gar nicht politisch aktiv war und politisiert war und auch gar kein Wissen über die ganzen Strukturen hatte. Und ja, das hat mich geprägt und so wurde ich politisiert. Denn
was ist dann passiert? Also dann, ja. Ich habe von dir zum ersten Mal gehört, als du in einen Rechtsstreit gegangen bist. Erzähl doch vielleicht auch nochmal diese Story. Ich glaube, das ist super interessant auch für unsere Zuhörenden.
Genau, also das war Anfang 21 habe ich dann angefangen, ein bisschen Online-Aktivismus zu machen, habe mich mit anderen Sinti und Roma und auch anderen Communities verknüpft. Und ich wurde im Juni 21 als Neumitglied in einem Fitnessstudio abgelehnt, aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas muss man machen. Ich habe einen Job als Erzieherin, ich bin geimpft, also Sommer 21, wir erinnern uns, es gab andauernd neue Landesverordnungen wegen Corona und so weiter. Man wusste nicht, hey, was stimmt jetzt, was nicht. Und ich kannte aber damals das AGG nicht, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich kannte die Gesetzesgrundlage gar nicht. Und heute denkt man, ich habe Jura studiert. Nein, aber ein bisschen Spaß muss sein. Ja, und ich hatte damals keine Ahnung und habe mich dann beraten lassen. Und ich habe dann erfolgreich geklagt. Also sie haben mich abgewiesen, haben gesagt, es ist eine Entscheidung des Chefs. Sie können da nichts machen. Sie haben mich schriftlich abgelehnt. Sie haben gleichzeitig überall Werbung geschaltet. Ah. Sie haben zwei meiner Freundinnen, zwei weiße Freundinnen angenommen als Neumitglied.
Die du dann hingeschickt hattest.
Genau, ne? Genau.
Super, also ich finde es super spannend und auch tatsächlich, und das hat mich auch überrascht, aber ich glaube, es erzählt auch schon eine Geschichte von dem Aktivismus von Sintize und Romja und der langen Geschichte der Diskriminierung. Das ist der erste Prozess, der wegen Diskriminierung von Sinti und Roma erfolgreich durchgeführt worden ist, oder?
Ja.
Das finde ich krass. Und das, also vielleicht gehen wir da gleich auch nochmal kurz rein in diese ganze auch ewige Geschichte der Diskriminierung, die eben auch nach 45 nicht aufgehört hat. Aber lass uns noch kurz bei deiner konkreten aktuellen Arbeit bleiben. 2017 hast du ja in Neumünster die Sinti-Union Schleswig-Holstein mitgegründet. Mhm. Erzähl doch nochmal, wie kam es dazu, was sollte das überhaupt sein und wie hat sich das dann entwickelt?
Mhm. Also es war so, dass wir 2017 einfach beschlossen haben, okay, wir wollen uns gegenseitig helfen, wir wollen uns organisieren, haben uns beraten lassen von einer anderen Selbstorganisation, wie man überhaupt einen Verein gründet und so weiter. Und es ging erstmal nur darum, der eigenen Community zu helfen, also Behördenanträge mit zu begleiten, Nachhilfe zu geben, das war zum Beispiel mein Part und so weiter. Also es ging nie darum, nach außen zu gehen, so, das war nicht unser Plan. Und 21, als ich im Fitnessstudio abgelehnt wurde, abends dann zu Hause erfahren habe, dass mein Vater dasselbe im selben Fitnessstudio widerfahren ist, einigen Jahren zuvor, wir hatten aber nicht darüber gesprochen. Und er kannte dann jemanden, den es noch passiert ist, also 6 Sinti haben wir gefunden, die in den letzten 20 Jahren dort abgelehnt worden sind neben mir. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wir müssen nach außen gehen. Menschen müssen Begegnungen mit uns haben. Und natürlich ist es ein bisschen romantisierend angesichts des strukturellen Rassismus. Den baut man ja nicht ab durch ein paar Begegnungen.
Ja.
Aber es war so der Moment, wo wir beschlossen haben, es reicht. Wir müssen in die Öffentlichkeit, wir müssen uns vernetzen, Menschen müssen uns kennenlernen. Also wir haben dann in den ersten 1,5 Jahren ehrenamtlich neben unserem Vollzeitjob 600 Termine wahrgenommen.
Wobei ich eure Arbeit ja nicht nur verstehe als Versuch, sozusagen Unwissen abzubauen, sondern schon auch als einen kämpferischen Einstieg in so einen öffentlichen Raum und zu sagen, man muss uns nicht nur sehen, wir müssen auch ansprechbar sein, wir müssen für unsere Interessen einstehen und so, oder? Also ich meine, wie groß würdest du sagen, ist der Anteil von Vermittlungsarbeit und diesem vielleicht auch einfach Lobbyarbeit oder dem Versuch, antirassistisch zu arbeiten?
Mhm. Eigentlich ist es eine Mischung aus allem.
Ja.
Und wir haben uns natürlich immer mehr gefunden. Am Anfang war es, okay, wir gehen raus, Menschen sollen uns kennenlernen. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Narrative der Mehrheitsgesellschaft stecken so fest über Sinti Roma und daran müssen wir rütteln. So, sie müssen wissen, wir sagen jetzt nicht zu allem ja, wir sind nicht für alles dankbar, sondern es sollte selbstverständlich sein, dass eine Geschichte aufgearbeitet wird, eine Geschichte gesehen wird, dass Selbstbezeichnungen selbstverständlich genutzt werden sollten und rassistische Fremdbezeichnungen nicht und so weiter. Also ja, die Mehrheitsgesellschaft hat dann ziemlich schnell gemerkt, okay, das sind jetzt nicht Bittstellerinnen. Die Sinti-Union Schleswig-Holstein. Also wir gelten da schon als radikal.
Finde ich gut.
Radikal menschlich nutzt.
Also radikal Neumünster braucht es vielleicht besonders. Vielleicht lass uns kurz, weil ich kenne dieses Thema aus diesen ganzen Räumen jüdischer Lebendigkeit nennen. Sascha Salzmann und ich das. Sascha Meiner Salzmann war letztes Mal im Podcast zu Gast. Und eine Sache, die ja der Diskriminierung, der Fremdbezeichnung, der Fantasie über X entgegensteht, ist ja die real existierende Lebendigkeit, man kann auch sagen, die reale Vielfalt von Juden, Jüdinnen, von Sintize und Romja. Mhm. Und vielleicht ist es nicht schlecht, auch für unsere ZuhörerInnen, weil die das unter Umständen ja auch gar nicht so genau wissen, so ein bisschen über diese Lebendigkeit zu erzählen. Was vielleicht ist so ein Spektrum, wenn du es aufmachen würdest? Es gibt einen Haufen Selbstorganisationen, wie viele sind es eigentlich? Was würdest du unter diesem Schlagwort Lebendigkeit alles anbringen wollen? Unvollständige Sammlung.
Ja, also da hast du jetzt ein großes Thema aufgemacht.
Sicher.
Aber ich finde, es ist eigentlich gut, wenn wir mal über Selbstorganisation sprechen. Mhm. Weil Selbstorganisation war ja auch immer eine Art des Widerstands und ist es auch heute noch. Und es gibt heutzutage 130 Selbstorganisationen von Sinti und Roma deutschlandweit. Und die machen alle eine tolle Arbeit, sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, sei es Kunst, sei es Feminismus, sei es Bildung und so weiter oder Politik. Und diese Pluralität wird ja gar nicht sichtbar. Mhm. Es gibt mehrere Dachorganisationen, zum Beispiel Zentraler Deutscher Sinti und Roma e.V. Dem gehören 21 Vereine an. Dann gibt es die Bundesvereine der Sinti und Roma e.V. Also du hörst schon, es sind alles eingetragene Vereine. Mhm. Der Bundesvereinigung gehören 20 Vereine etwa an. Dann gibt es die Sinti-Allianz, da sind auch nochmal 11 Vereine. Das heißt, die meisten Vereine werden nicht von Dachorganisation vertreten. Und das ist natürlich ein Bild, das gar nicht breit bekannt ist.
Ja.
So. Das betrifft natürlich auch die jüdische Community, ne? Das ist mir bewusst.
Ja. Wenn ich jetzt mal darüber spreche, was für mich auch Lernprozesse waren, dass vor allem die Sinti-Community schon seit Jahrhunderten in Deutschland lebt, teilweise schon auf dem Gebiet, was heute Deutschland heißt, was noch gar nicht Deutschland hieß, als die schon da waren. Das gilt ja ähnlich auch für Juden und Jüdinnen, wie es übrigens auch in der Verfolgungsgeschichte Ähnlichkeiten, nicht Gleichheiten, aber Ähnlichkeiten gibt in den Zuschreibungen, die stattfinden. Unstetiger Wohnort, was weiß ich nicht, an Gesetze sich haltend, Krankheiten übertragen. So, das sind alles Zuschreibungen, die auch an Juden, Jüdinnen, auch an Sinti und Roma, Sinti und Romnia stattgefunden haben und stattfinden bis heute. Für mich war das irgendwie auch wichtig, nochmal zu verstehen, dass es eine super lange Geschichte gibt, die weit über diese Nationalstaatsbildung und diese ganze Arroganz des wir sind hier die Deutschen und ihr seid die Fremden hinausgeht. Ich finde, darin liegt auch eine Riesenfrechheit, die man immer wieder klar machen muss, wenn man sagt, wir sind hier, wir sind schon richtig lange hier und ihr seid die, die zugewandert seid sozusagen.
Ja, ich muss sagen, das sage ich manchmal auch in Workshops zu Leuten. Also ich frage dann immer, seit wann lebt deine Familie hier?
Ja.
Also viele sagen, weiß ich nicht.
Ja.
Wir waren schon immer deutsch. Dann sage ich, ja, wir auch. So, wo ist jetzt der Unterschied?
Ja,
so,
ja, ne? Ja. So. Wirf eine Zahl rein,
natürlich gibt es Unterschiede, gesagt, ne? So, aber finde ich auch wichtig zu erwähnen. Aber gerade in der, wir sind so und so lange in Deutschland,
ja.
Und da kann man erstmal sehen, wie krass das ist, wie schlecht man einfach strukturell behandelt wird seit Jahrhunderten, obwohl man vielleicht sogar länger als jemand anderes hier ist.
Und wie viele 100 Jahre ist es bei euch?
Ich erinnere mich, 600 Jahre.
Über 600 Jahre, immer Neumünster, oder?
Also, nee, bei mir nicht immer Neumünster. Okay. Also meine Familie kommt zum Teil aus Hamburg, auch zum Teil aus Berlin. Ja, sie durften ja auch nicht immer an einem Ort bleiben.
Ja.
Aber Berlin und Hamburg sind schon so die Orte.
Ja. Ich weiß noch, ich habe mal ein Statement für die Sinti-Union gemacht. Ich weiß nicht, was der Auslöser genau war. Vielleicht der Angriff, der stattgefunden hat vor einer Weile zu Neujahr. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, St. Neumünster soll sich glücklich schätzen, dass ihr nicht einfach weggegangen seid, dass ihr diese Stadt nicht einfach im Stich gelassen habt. Ihr hättet jeden Grund dazu gehabt. Und damit will ich auf die andere Seite sozusagen zu sprechen kommen. Es ist mir wichtig, dass wir erst über die Lebendigkeit reden und dann über die Zuschreibung. Aber auch die müssen wir natürlich benennen. Anti-Sinti-Romaismus, Anti-Z-Wort wird auch manchmal gesagt. Das ist ja eine sehr lange Geschichte und vor allem eine, von der ich auch wieder nicht wusste, dass sie nach 45 nicht wie so realisiert wurde als etwas, was wirklich ein Fehler gewesen ist. Die ging ja weiter, auch unter diesem Schlagwort die zweite Verfolgung. Willst du noch also ein bisschen das erzählen? Was ist das eigentlich? Was ist diese Geschichte der Verfolgung, der Diskriminierung bis heute?
Also die Geschichte ist, die Menschen kamen aus den Konzentrationslagern, wurden befreit, kamen wieder nach Deutschland. Und ich habe immer meine Familie gefragt, warum ausgerechnet wieder nach Deutschland? Oder warum auch ausgerechnet nur Münster, eine Kleinstadt? Und meine Großmutter hat immer gesagt, wir haben gehofft, dass wir hier noch Familienmitglieder finden. Mit dieser Geschichte ist man dann halt wieder hierher gekommen. Ja, sie wurden weiter verfolgt. Das hat ja der Bericht der Unabhängigen Kommission Antizismus auch festgestellt, dass Akten weitergeführt worden sind. Die Nummer, die Kennzeichnung, die in einigen Konzentrationslagern an Sinti und Roma durchgeführt wurde, also Z für das Z-Wort und die Nummer, die wurde weitergeführt, also in den Polizeiakten. Also der Rassismus wurde ja auch nicht anerkannt. Die Menschen haben, wie gesagt, nichts Schlechtes daran gesehen, Sinti und Roma so weiterhin zu behandeln. So. Und bei unserer Veranstaltung hat ja eine Historikerin auch im Film gesagt, die Mehrheitsgesellschaft musste für ein paar Wochen unterbrechen aufgrund der Alliierten und hat dann weiterhin Sinti und Roma strukturell ausgegrenzt und so weiter.
Ja, der Film, den du erwähnst.
Ja, genau, Der lange Weg der Sinti und Roma.
Von Adrian Oeser, den haben wir geguckt bei der Veranstaltung, die auch zu dem Thema stattgefunden hat. Die hieß Empowerment durch Widerstand. Mit dabei waren neben dir Hamze Bitici und Isidora Rangelovic. Also auch das nochmal, auch für mich als jemand, ich habe den Film jetzt schon ein paar Mal geguckt, es macht mich so wütend und gleichzeitig fassungslos, vor allem die Ausschnitte aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die bis in die 80er Jahre hinein laufen, weil Mitte der 60er Jahre läuft da so ein Beitrag, da wird noch sozusagen ganz normalisierte Rassensprache, ja, sowas wie Eugenik und so bemüht als Erklärung dafür, warum die Z-Wort so sind, wie sie sind und so. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Und auch die Gerichte haben ja lange Zeit nach dem Krieg immer noch nicht sozusagen festgestellt, dass es sich um eine systematische Vernichtung aus sogenannten Rassegründen gehandelt hat.
Ja, genau. Der Bundesgerichtshof hat in den 50er Jahren noch festgehalten, dass die rassistische und systematische Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma nicht aus sogenannten rasseideologischen Gründen passiert ist, sondern sozusagen aus präventiven Maßnahmen nach dem Motto, die waren vorher schon, Zitat, asozial und deshalb musste man aus präventiven Maßnahmen so mit ihnen umgehen. Und natürlich, asozial ist ein Wort, das absolut nicht geht, auch eine Verfolgungskategorie. Und ja, man hat ja auch Babys verfolgt. Also es wurden ja Menschen sämtlichen Alters verfolgt und ermordet.
Also ich erinnere mich noch an eine Szene auch aus dem Film Der lange Weg der Sinti und Roma, wo die überlebende Zilli Schmidt, die verstorben ist letztes Jahr, sozusagen darüber redet, wie sie die Verfolgung erlebt hat. Und ihr Vater, der gesagt hat, nein, nein, also Hitler wird nur die Verbrecher verfolgen. Und dann sagt sie, aber die Verbrecher, die waren wir. Mhm. Und ich musste denken an eine Szene aus dem Film I'm Not Your Negro über James Baldwin, einem US-Intellektuellen, der beschreibt, wie er immer die sogenannten Indianerfilme geguckt hat und dachte, sozusagen, er ist auf Seiten der Cowboys, weil sich sozusagen kleine Kinder, kleine Jungs identifizieren sich mit den Cowboys. Und irgendwann sagte er, der Schock war zu realisieren, dass er auf der anderen Seite steht. Dass er sozusagen die Natives, die Indians ist. Und ich glaube, sozusagen diese Art von Erschütterung, von Veränderung, könnte man sagen, in der Gesellschaft immer wieder, obwohl man selber von sich sagt und weiß, dass man zu diesem Land dazugehört, dass Deutschland auch einem selbst gehört sozusagen. Mhm. Das zu erleben ist, glaube ich, eine Erschütterung, die auch auf dem Panel von euch bei unserer Veranstaltung nochmal beschrieben wurde. Was das eigentlich heißt, zu erleben an unterschiedlichen Punkten und wie ein das radikalisiert. Und jetzt hieß ja die Veranstaltung Empowerment durch Widerstand. Lass uns darüber reden. Ja, genug von den Tätern bislang in die Gegenwart hinein. Was für Widerstand hat stattgefunden?
Also es gab zum Beispiel einen Hungerstreik in den 80er Jahren von Sinti, von Überlebenden und ihren Nachfahrenen und Verbündeten im ehemaligen Konzentrationslager Dachau. Und das war das erste Mal, dass Sinti und Roma weltweite Solidarität erfahren haben.
In welchem Jahr war das?
Das war in den 80ern. Genau, und 1982 wurde der Völkermord an den Sinti und Roma erst anerkannt. Und der wäre nicht anerkannt worden ohne die Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma in Deutschland. Mhm. Also man musste die Menschen quasi dazu zwingen. Man musste sie auch zur Aktenöffnung in den 80ern zwingen, dass sozusagen die betroffenen Menschen Akteneinsicht erhalten. Und das ist auch so, wenn man heute Akteneinsicht haben möchte in diese Nazi-Akten, dann muss man als Nachfahren Geld zahlen. Ja.
Krass. Okay, also es gibt sozusagen eine generationenübergreifende Geschichte der Widerständigkeit, ne?
Ja, also es waren natürlich jetzt nur ein paar Beispiele von vielen. Sinti und Roma haben auch Konzentrationslager-Widerstand geleistet, indem sie zum Beispiel die singen mussten, die Menschen verflucht haben oder sie beleidigt haben auf Romines. Also da gab es natürlich auch ganz, ganz viel. Widerstand war natürlich auch, na, wieder nach Deutschland kommen, Kinder kriegen, Sprache weitergeben, Tradition weitergeben und so weiter. Also wir haben es jetzt sehr kurz gehalten. Und ja, Widerstand hält bis heute an.
Das ist mein Stichwort. Also hält bis heute an und ist ja auch notwendig weiterhin. Und auch heute gibt es ja Herausforderungen, die so im Raum stehen, ne? Das eine ist, dass das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma hier in Berlin umgestaltet werden soll, weil dann ein Tunnel gebaut wird von der BVG. Dann gibt es die Frage, ob der Anti-Zismus-Beauftragte, ob der überhaupt nochmal eingesetzt wird jetzt unter der neuen Regierung. Es gibt eine Reihe von Herausforderungen im Moment, Dinge, die auch was mit politischen Kämpfen zu tun haben. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Wie würdest du den beschreiben?
Man fühlt sich immer wie eine Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann. Man ist dauernd nur am Feuer löschen oder versucht es. Kaum ist das Feuer ausgegangen, muss man wieder woanders Feuer löschen. Also es brennt halt überall. Und das betrifft natürlich auch nicht nur Sinti und Roma. Aber es liegen so viele offene Themen an. Also wie du schon sagtest, das europäische Mahnmal in Berlin für die Deportierten und Ermordeten Sinti und Roma ist in Gefahr. Ich erwähne extra europäisch, weil es ist kein lokales Berliner Mahnmal, was eigentlich die Politik immer versucht, so ein bisschen zu verkaufen. das Mahrmal wird gefährdet durch den Bau der S21. Und da sieht man erstmal, was Priorität hat, ne? Also die Mobilität hat Priorität vor dem Gedenken. Genau, der Beauftragte für Zinti-Roma und gegen den spezifischen Rassismus gegenüber Zinti-Roma. Es wird jetzt heute darüber gesprochen im Bundestag, wann er kommt. Aber letzte Woche hieß es, er kommt nicht. Das waren Aussagen des Familienministeriums, dass die Stelle nicht neu besetzt wird. Also da stand nichts von Abschaffung, sondern es wird nicht neu besetzt. Und das ist natürlich ein politischer Offenbarungseid zusammen damit, dass der aktuelle Koalitionsvertrag die Gewalt an Sinti und Roma gar nicht erwähnt oder sich auch gar nicht zur historischen Verantwortung bekennt gegenüber Sinti und Roma. Also es läuft politisch sehr viel falsch. Und wir als NGOs versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir immer wieder darauf aufmerksam machen.
Ja, lasst uns da nochmal auch, weil wir jetzt langsam in Richtung Ende leider schon wieder kommen, über sowas wie Verbündete reden. Wo findet ihr Unterstützung für dieses Anliegen? Das ist ja auch was sicher schon über Jahrzehnte passiert, gewachsen ist. Was sind Orte, auf die ihr euch verlassen könnt, mit denen, wo ihr Leute findet, die euch unterstützen?
Also ein Verbündeter sitzt mir gegenüber, der eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt. Also für die Zuhörenden, Max wird gerade ein bisschen rot, aber das braucht er nicht, weil er ist wirklich ein super Verbündeter. Genau, also es gibt kaum Verbündete für Sinti und Roma und das muss man leider auch erwähnen. Also gerade Menschen, die sich selbst als Verbündete verstehen, was ich echt daneben finde, weil, also wie kann ich mich selber als Verbündete verstehen? Ich wurde ausgezeichnet als Ally für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus und trotzdem nenne ich mich selbst nicht so. Man muss erstmal unterscheiden. Zum einen gibt es Politikerinnen, das sind keine Verbündete, die verdienen Geld, indem sie ihren Job machen.
Ja.
Und dann gibt es Personen wie du, bei denen man sich beschwert und die sagen so, komm, ich habe eine Lösung. So, komm, wir machen das. Oder komm, wir sind jetzt mal gemeinsam ärgerlich.
Auf jeden Fall, da bin ich immer gut für, auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn du jemanden brauchst, um ärgerlich zu sein oder auf Leute zu schimpfen, I'm your man.
Ich weiß. Genau, und das brauchen wir. Also man kann strukturellen Rassismus nicht von heute auf morgen bekämpfen. Mhm. Oder die strukturelle Unsichtbarmachung, die seit Jahrhunderten passiert, das kann man nicht von heute auf morgen lösen. Und deshalb, es reicht schon, wenn man sagt so, hey, ich bin jetzt mal gemeinsam wütend mit dir.
Finde ich voll den wichtigen Punkt, dass auch, glaube ich, eine naivere Vorstellung von Diskriminierung manchmal eine ist, die sagt, was für Worte soll ich nicht mehr benutzen und dann ist es vorbei. Ja, also als würde man es sozusagen an- und ausschalten. Und Struktur bedeutet ja das genaue Gegenteil. Das ist über eine Jahrhunderte gewachsene Diskriminierungsstruktur, die diese Gesellschaft ja auch eine Funktion in dieser Gesellschaft hat. Zum Beispiel die Funktion, sich zu bereichern. Zum Beispiel die Funktion, Sinti und Roma niemals Entschädigung gezahlt zu haben. Zumindest nicht auf der Ebene, auf der die Schäden stattgefunden haben, auch keine Anerkennung, die ja auch eine Art von Entschädigung sein kann. Also ich glaube, dass darin auf jeden Fall eine Art von Funktion liegt, die eben strukturell Diskriminierung zu einer permanenten Begleiterscheinung macht, die nicht weggeht, sondern die wir wie akzeptieren als ein Grundrauschen, vielleicht ein Tinnitus, gegen den wir permanent arbeiten. Und trotzdem nochmal am Ende, weil du das auch so beschreibst, als es gibt voll wenig auch Bewusstsein dafür. Was wäre denn für unsere Zuhörenden eine Möglichkeit, irgendwie eine Art von Unterstützung zu machen, zu einer Demo gehen oder einem Verein beitreten oder was spenden? Oder also was wären sozusagen Dinge, von denen du sagst, das könnte etwas Konkretes sein, mit dem Leute jetzt aktiv werden können?
Ganz konkret, tut niemandem weh und unheimlich wichtig ist eine Weiterempfehlung von Selbstorganisation. Also es macht so viel aus, wenn nicht Betroffene einem weiterempfehlen oder auch gucken, okay, welche Vereine gibt es in meiner Nähe, wie kann ich die unterstützen? Manchmal kann es sein, dass Selbstorganisationen sagen, ich weiß gar nicht, wie man einen Antrag schreibt. So, das betrifft sehr viele und dann kann man zum Beispiel da mithelfen. Aber wie gesagt, ganz niedrigschwellig ist einfach sowas wie weiterempfehlen, Beiträge liken, mal teilen. Gucken, okay, was liegt jetzt gerade politisch an? Der Beauftragte wird nicht weitergeführt. Das sollte mich auch empören. Oder auch einfach mal nachfragen, wie geht's euch?
Ich meine, beim Institut Social Justice und Radical Diversity, wo du ja auch deine Ausbildung gemacht hast, sagen wir zum Verbündetsein als so eine Art politische Freundschaft und dass die Anliegen der anderen zu meinen eigenen Anliegen werden. Also, dass ich sage, mich empört, dass dieser Beauftragte nicht eingesetzt wird, auch wenn es nicht ein Beauftragter für mich ist.
Ja.
Aber ich möchte in einer Welt leben, in einem Land leben, in dem diese Art von Thema auf Ebene der Beauftragten in der Nähe der Bundesregierung permanent erwähnt wird. So. Okay, Kelly, ich finde, wir haben jetzt einen voll den guten Bogen gemacht. Wir haben geredet über Lebendigkeit und Vielfalt. Wir haben geredet über die Diskriminierung und ihre Geschichte und Gegenwart. Und wir haben jetzt geredet darüber, was können Leute machen. Jetzt am Ende stelle ich immer eine Frage. Und die stelle ich dir jetzt auch.
Du grinst schon so.
Ich gespannt bin, wie du darauf jetzt reagierst. Es ist immer die gleiche Frage. Bist du bereit für die Frage, Kelly?
Ich weiß nicht. Aber ich habe keine Wahl.
Nee, du hast keine Wahl. Also die Frage lautet, Kelly, wem gehört Deutschland?
Uns. Also ich verstehe die Frage gar nicht.
Yes. Dankeschön. Guck mal, super. Kelly, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir, Max.
Kleiner Nachtrag nochmal, weil wir hier gerade im Gespräch Begriffe benutzt haben wie heute und letzte Woche. Wir haben dieses Gespräch am 4. Juni aufgenommen und wir werden die Empfehlungen für verschiedene Selbstorganisationen, von denen Kelly gesprochen hat, in die Shownotes nehmen. Ah, und nicht vergessen, lasst eine Bewertung da, das hilft anderen Leuten, diesem Podcast zu folgen und ihn besser zu finden. Ciao, ciao, bis dann.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Soubejeng Ndiko. Stellvertretende Intendantin: Henriette Gallus. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Cool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yokiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.